Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das habe ich zu Beginn erwähnt, diesen Gottesdienst überschrieben mit den Worten gewisse Hoffnung. Das ist ein Statement. Wir werden gleich noch sehen und hören, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man das sagen kann. Liebe Gemeinde, es ist die extremste Situation des Lebens, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Mit dem Tod von Angehörigen oder auch uns nur gedanklich auf den eigenen Tod einlassen. Und ich möchte Sie einladen, mit mir der Frage heute nachzugehen: Was hoffe ich angesichts des Todes eigentlich? Des Todes von lieben Menschen und vor allen Dingen meines eigenen Todes. Hoffen Sie auf etwas? Oder stirbt die Hoffnung mit dem eigenen Tod und mit dem Sehen des eigenen Todes, so, wenn er näher kommt, wie der Volksmund sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwann stirbt sie dann eben. Der Beter in dem Psalm, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gebetet haben, stellt sich der eigenen Vergänglichkeit mit so einfachen Klagen, Fragen und Beschreibungen. Ich merke, sie sind ja Tausende alt, 2.500 Jahre alt und total aktuell, denn gestorben wird immer. Es ist so kurz, das bisschen Leben, eine Handbreit, ein Nichts. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen? Und ist in Wahrheit nur ein Hauch. Ich meine, wir hatten Tote von 26 bis 98 Jahre. Er kommt und geht wie die Bilder eines Traums. Er ist geschäftig und lärmt für nichts. Er sammelt und speichert und weiß nicht, wer es bekommt. Da kann man nur noch sagen, so ist es. Auf Deutsch, Amen. Und dann betet er weiter und fragt sich nach der Hoffnung, das finde ich stark an dem Psalm, was habe ich da noch zu erhoffen? Und er gibt sich eine Antwort und sagt, ich setze meine ganze Hoffnung auf dich, und er betet ja auf dich, Gott. Würden Sie das auch sagen? Oder was würden Sie sagen? Denn jeder glaubt was. Jeder und jede. Und was sagen wir damit eigentlich, wenn wir als Christen sagen, ich setze meine ganze Hoffnung auf dich? Hoffnung. Was ist eigentlich Hoffnung? Sprachlich, so habe ich gelernt, kommt das deutsche Wort Hoffnung vom mittelniederdeutschen Hopen. Hopen heißt hüpfen. Vor Erwartung unruhig hin und her springen. Das kennen wir von Kindern, die hoffen. Und gar nicht abwarten können, bis sie dann das bekommen, worauf sie sich freuen. Wir kennen das, wenn wir vielleicht den Hals strecken und am Bahnhof stehen oder an der Gate vom Flughafen und sagen, wann kommt der endlich raus? Und dann fangen wir an zu, naja, vielleicht wir nicht mehr so dolle, aber ein bisschen. Das umgekehrte Gefühl kennen wir auch. Wenn die Hoffnung schwindet, dann sackt man in sich zusammen. Vielleicht erinnern Sie sich sogar an den Moment, als Sie das im vergangenen Jahr erlebt haben. Man sackt in sich zusammen. So merken wir, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit berührt das Tiefste unseres Menschseins. Deswegen sagen wir wohl, die Hoffnung stirbt zuletzt, weil Menschen ohne Hoffnung letztlich gar nicht leben können und innerlich sterben, wenn die Hoffnung stirbt, bevor sie es dann auch leiblich tun. Ich habe meine ganze Hoffnung auf diese Therapie gesetzt, aber es gibt keine Hilfe mehr. Ich bin austherapiert. Und was dann? Ich fand eine weitere Beschreibung neben der sprachlichen. Die können Sie mitlesen. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber im Zweifelsfall Wikipedia. Ne? Also Hoffnung ist ein begründeter Ausblick, dass etwas Schönes eintritt. Das, denke ich mir, ist leicht nachzuvollziehen. Und dann geht der Satz weiter, der unser ganzes irdisches Leben begleitet und auch die Hoffnung begleitet, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Innerweltlich schließen sich Hoffnung und Gewissheit aus. Hoffnung wird deswegen immer begleitet, immer. Jede Hoffnung wird begleitet von Angst und Sorge, ob das Erwünschte denn auch eintreten wird. Geht gar nicht anders. Mich hat diese Beschreibung von Hoffnung regelrecht angepiekst und deswegen habe ich gedacht, rede ich mit Ihnen darüber. Und zwar in einer doppelten Weise. Zunächst, Hoffnung ist ein begründeter Ausblick. Begründet fand ich richtig gut, denn jede unbegründete Hoffnung sollte man lieber als Illusion oder Träumerei beschreiben. Aber es gibt begründete Hoffnung. Es gibt gut begründete, weniger gut begründete oder mit Fragen verbundene Hoffnung. Wenn Sie sich für heute Nachmittag mit jemandem verabredet haben, den Sie treffen wollen, ich habe das zum Beispiel, ich fahre irgendwo hin, dann habe ich gute Hoffnung, eine gut begründete Hoffnung, dass das auch eintreten wird. Weil ich bin bei guter Gesundheit und so weiter und ich bin des Fahrens mächtig und so. Also es gibt eine gut begründete Hoffnung, dass das eintritt. Es gibt auch eine gut begründete Hoffnung, dass morgen wieder die Sonne aufgeht. Aber wie begründet ist zum Beispiel die Hoffnung, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine bald endet? Nun gut, wir wissen, jeder Krieg geht einmal zu Ende. Sogar der 30-jährige Krieg ist zu Ende gegangen. Und der 100-jährige Krieg im 15. und 16. Jahrhundert. Aber was sind die Folgen? Es sind Hoffnungen, die mit vielen Fragezeichen verbunden sind. Und eine weitere Frage, wie begründet ist eigentlich die Hoffnung, dass es allen Toten nach dem Sterben besser geht? Wenn man denn überhaupt glaubt, dass es danach weitergeht. Für Atheisten, die konsequent sind, ist das keine Frage. Aber für diejenigen, die vielleicht denken, es geht weiter, heute glauben das ja alle, dass es den Toten nach dem Sterben besser geht. Ich habe 30 Jahre lang, bin ich Pfarrer und ich beerdige zwischen 30 und 50 Leuten pro Jahr. Ich habe noch kein einziges Trauergespräch erlebt, in dem einer Zweifel daran geäußert hätte, dass es den Toten besser geht. Warum eigentlich? Ich will Sie jetzt nicht verunsichern, ich möchte nur nach den Begründungen fragen. Das ist etwas sehr Modernes. Man dachte früher auch, dass die Seele weiterlebt, aber in einem diffusen Schattenreich ohne Freude und Hoffnung. Oder wenn wir an den Buddhismus denken, da wird man als Strafe, wir denken als Belohnung, aber für die ist das eine Strafe, wiedergeboren und erneut in den Kreislauf des Leides eingeführt. Wie kommt man auf die Idee, dass es den Toten besser geht? Ich deute das heute nur an. Und eine letzte Frage noch in diesem Zusammenhang. Wie begründet ist die Hoffnung, dass, wenn es einen Gott gibt, er gut ist? Wie kann man das denn wissen? Auf diesem Hintergrund und damit zusammenhängend hat mich als Zweites zum Nachdenken gebracht der Nachsatz, Hoffnung ist ein begründeter Ausblick, dass etwas Wünschenswertes oder Schönes eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das ist innerweltlich, finde ich, logisch zu Ende gedacht. Innerweltlich gibt es in Bezug auf die Zukunft keine Gewissheit. Ist da logisch, ne? Ich möchte auf diesem Hintergrund dem nachgehen, was Christen hoffen und warum eigentlich. Und der erste Gedanke ist ein starkes Gegenstatement gegen diesen Satz, den ich da gefunden habe, bei Wikipedia, glaube ich. Christliche Hoffnung, so würde ich sagen, ist ein begründeter Ausblick, dass etwas Schönes eintritt mit der Gewissheit, dass sie, in Klammern die Hoffnung, erfüllt wird. In der ganzen Bibel ist die Hoffnung eine gewisse Hoffnung. Deswegen entfaltet sie auch Kraft gegen alles innerweltliche Ergehen. Das hängt mit dem Kern der Hoffnung zusammen und mit der Begründung. Es gibt im ganzen Neuen Testament nur einen einzigen Grund für diese Hoffnung. Und deswegen ist sie auch nicht vage, wie wir hoffen irgendwie das, aber nichts Genaues weiß man nicht. Herr Pastor, wir können ja mal uns vielleicht und so, wer weiß, was nach dem Tod ist, war ja noch keiner da. Und zurückgekommen erst recht nicht. Also da waren schon viele, aber noch keiner zurückgekommen. Die gewisse Hoffnung hat einen einzigen Grund für Christen, einen einzigen, die Auferstehung Jesu Christi, genauer müssten wir sogar sagen, der auferstandene Jesus selbst. Ist die einzige Hoffnung und der einzige Grund. Eine Person. Paulus schreibt es im ersten Satz im Brief an seinen Schüler Timotheus. Er beginnt den Brief so, früher hat man nicht gesagt, lieber Timotheus oder lieber Franz und liebe Annika, sondern man hat sich selber vorgestellt, Paulus schreibt der Apostel Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist. Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Die Hoffnung hat christlich eine Person als Ursache. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie sagen, ich setze meine ganze Hoffnung, nachdem ich alle möglichen Leute kontaktiert habe, auf diesen Arzt, der das kann. Und der sagt mir, vertrauen Sie sich mir an, ich kann das. Und dann legen Sie das Leben in seine Hände. Sie machen eine Vollnarkose, müssen Sie sich mal reinziehen. Ne? Sie vertrauen sich völlig diesem Menschen an. Mit seinem Team, weil er das kann. Und es ist eine begründete Hoffnung, denn es sind schon viele durchgekommen, mehr als bei mir, wenn sie sich bei mir operieren lassen würden. Also es ist eine begründete Hoffnung. Ich setze meine Hoffnung auf eine Person und gegen die Krankheit zum Tode hilft nur einer, der das wirklich kann, der stärker ist als der Tod und eine Medizin des Lebens hat. Und das ist der auferstandene Jesus, der gibt die Medizin des Todes, seinen Geist gegen den Tod. Das bedeutet, und das ist mir wichtig jetzt, die Gewissheit der Hoffnung ist gekoppelt an die Beziehung zu Jesus. Wer ihn nur vage kennt, dessen Hoffnung wird vage sein. Wer ihn gar nicht kennt, dessen Hoffnung stirbt mit dem Tod oder er malt sich andere Hoffnungsbilder aus, die aber alles gemeinsam haben, eines gemeinsam haben, sie werden von Ungewissheit begleitet. Deswegen schreibt Paulus, das war der Lesungstext, ihr braucht nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Zumindest nicht für das Leben nach dem Leben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Man könnte sogar etwas salopp sagen, du hast doch gerade nur mit ihm geredet, ne? Haben wir ja gerade. Und Christen schließen von der Gegenwart auf die Zukunft. Dieser Jesus, der da war und den ich merke und der da ist, der wird für mich auch weiter sorgen. Und dann sagt Paulus, ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Die christliche Gewissheit gründet in der Person des Auferstandenen. Und ich kann Sie nur einladen und ermutigen, es funktioniert, ihn zu suchen. Und er zeigt sich, hat er versprochen. Und muss man kein Examen machen, einfach nur, Jesus, ich komme zu dir. ein Einschub. Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, meine Hoffnung für das Leben nach dem Tod, ich habe vor kurzem einen total netten Freund verloren, mein Liebster, ich habe aber dennoch gelernt, meine Hoffnung zu setzen darauf, dass ich sage, Jesus, dich will ich sehen, dich möchte ich sehen. Mehr als allerliebste Menschen. Warum sage ich das? Ich glaube, dadurch kommt eine heilsame Ordnung ins Herz. Sehen Sie, wenn in meinem Herzen der liebste Mensch die Nummer eins ist, ne? Können Sie es sehen, liebster Mensch, ne? Ich habe den Kopf abgemalt, alleine kann ich das nicht so gut. Also, liebster Mensch im Herzen. Und ich habe gemerkt, es ist gut, wenn der, und ich meine dazu, wie ich jetzt sage, nicht die Nummer eins ist, sondern er. Dadurch kommt eine heilsame Ordnung schon im Leben ins Herz. Dann kann ich dem auch gut dienen. Dann kann ich den begleiten und ich kann ihn auch loslassen. Und wenn in dessen Herzen auch Jesus ist, umso besser. Und wenn nicht, er bleibt hier. Und dann kann ich die Menschen segnen in Zeit und Ewigkeit. Vielleicht spüren Sie ein bisschen den Unterschied. Wenn Jesus nur der Begleiter ist und der Liebste ist im Herzen die Nummer eins, dann bitten wir immer, Herr, segne das, behalte ihn. Und wenn er stirbt, ist die Katastrophe vollkommen da. Ist doch logisch. Und wenn jetzt hier nicht der liebste Mensch ist, sondern Gesundheit und Karriere, dann ist wirklich zappenduster am Ende. Und so ist besser. Denn der bleibt. Und dann, wenn ich das so bete und sage, komm in mein Herz, sei du da, dann ist er meine Hoffnung und strahlt aus. Und es ist wirklich so, dass dann mein Herz von ihm erfüllt wird und von dem, was er gibt. Einer der schönsten Sätze in diesem Zusammenhang ist ein Satz, den Paulus schreibt, der Gott der Hoffnung, schreibt er, also er, der die Hoffnung ist, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, weil der ist echt reich, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin arm, aber er ist reich. Und es findet eine Erfüllung statt, die vom Himmel in mein Herz kommt, von außen kommt durch den Heiligen Geist. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Hoffnung ist kein Konstrukt, nicht etwas, was ich mir ausdenke, sondern Realität. Und für jeden zu erfahren. Und dann gibt es dieses, solange wir in diesem irdischen, vom Tod gezeichneten Leben leben, ich nenne es gerne das Heilige zugleich. Heilige zugleich. Die Tränen fließen in Massen am Totenbett und man denkt, sie hören nie mehr auf. Und eine Welt ist zusammengebrochen. Und vielleicht, wenn mein eigener Tod vorsteht, auch mit Zittern und Sagen. Und zugleich gibt es die lebendige Hoffnung, dass er da ist und das Leben nach dem Leben in seiner Gnade weitergeht. Heiliges zugleich, weil er der Heilige dabei ist. Und es gibt ein Gefälle zum Leben, zu dem heiligen Gott, der meine Hoffnung ist. Viele Christen haben das erlebt am Sterbebett von jungen und alten Menschen. Wenn ich mal sterbe, wünsche ich mir einen, der im Herzen Jesus hat und ihn mitbringt, wenn mein Glaube schwach ist. Dass er mit mir betet, und mich segnet. Und dann wird der Christus im eigenen Herzen gestärkt. Christliche Hoffnung ist eine gut begründete und gewisse Hoffnung, begleitet von Tränen der Seele und doch gewiss im Geist, weil christliche Hoffnung nie stirbt, auch nicht zuletzt, weil Jesus auferstanden ist und lebt. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Amen. Ich lade Sie